Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersurf Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute freue ich mich über einen Gast aus dem Ruhrgebiet. Herzlich willkommen beim Dr. Datenschutz Podcast. Hallo Eileen Baumann.
Hallo zusammen.
Für alle, die Eileen noch nicht kennen oder denken, Moment mal, den Namen habe ich schon mal gehört, ein, zwei kleine Worte zur Einleitung. Eileen ist Syndikusrechtsanwältin bei der Deutschen Bahn AG. Und jetzt bei dem einen oder anderen macht es hundertprozentig schon Klick. Sie ist nämlich auch im Bereich Konzerndatenschutz in diesem Unternehmen tätig und kommt, wie gesagt, aus dem Ruhrgebiet. Hat so eine ganz klassische juristische Ausbildung hinter sich, hat aber auch ein Masters of Laws. Wir beide haben uns nämlich im Rahmen des Beschäftigten-Datenschutztages in München kennengelernt. Und da stand sie mir schon mal einmal für ein Kurzinterview zur Verfügung. Und positiv festzustellen ist, ich habe dich offensichtlich nicht total verschreckt. Du bist wieder da.
Ja, das stimmt. Genau. Nochmal danke für die Einladung, Laura. Schön, dass ich jetzt eine komplette Folge hier sein darf. Ich freue mich, mich hier mit dir auszutauschen und so ein bisschen aus der Konzernwelt berichten zu können.
Absolut. Ich habe mich riesig gefreut. Für mich war das total in dem Moment, als wir in München waren und schon anfingen zu reden. Das war so ein Aha-Moment für mich. Da merkte ich dann auch so, wow, ich bin ganz schön auch in meiner eigenen Bubble, sogar in meiner eigenen Podcast-Bubble. Denn so richtig jemand aus einem Unternehmen, außer unserem eigenen, oder geschweige denn aus einem Konzern, hatten wir noch nie zu Gast in unserem Dr. Datenschutz-Podcast. Du bist die allererste. Und eigentlich ist das ja voll der Skandal, wenn man mal ehrlich ist. Wir richten uns ganz, nicht nur, aber auch ganz viel eben an Datenschutzbeauftragte, eben auch betriebliche, häufig. So von den Rückmeldungen kriegen wir das ja auch häufig mit, sind das ja auch Einzelkämpfer, die quasi auch über den Podcast eine Form des Austauschs haben. Und eigentlich ist es ja total naheliegend, dann auch ein Gast oder also jemanden zu gewinnen für den Podcast, der wahrscheinlich dann vielen Zuhörerinnen und Zuhörern hier aus der Seele spricht. Eigentlich macht das total Sinn.
Ja, eigentlich schon, ne? Freut mich, dass ich heute die Premiere quasi abhalten darf. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt auch noch ein paar andere KollegInnen motiviert fühlen, vielleicht auch mal Gast bei dir zu sein und auch mal ein bisschen aus ihrem Unternehmen zu berichten.
Ja, absolut. Her damit, ja. Wer sich jetzt berufen fühlt, sage mir bitte Bescheid. Oder wenn einer der Zuhörern oder Zuhörerinnen eine gute Idee hat, ne, wie zum Beispiel die oder der und die habe ich schon mal da und da gehört. Mensch, Laura, das wäre doch mal was für euch. Denn immer gerne. Aber das Schöne ist, ne, Aline, wenn man die Erste irgendwo ist, ist ja voll grüne Wiese und wir können uns ja jetzt mal komplett diesem Thema nähern und haben ja quasi, wir knüpfen ja an nichts an. Und also wir können jetzt theoretisch bei Adam und Eva anfangen, ne? Also wie ist denn so Datenschutz bei einem Konzern der Bahn?
Ja, wie ist das? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage und ein ganz guter Einstieg und ich glaube, auch da vielleicht mal als kleiner Disclaimer für alle. Ich glaube, dass es schon relativ speziell bei uns ist und dass wir einfach eine riesen Manpower und Womanpower haben und das auch ein totales Privileg ist und berichte natürlich gerne mal davon. Also wir sind ein bisschen gemischt aufgestellt. Einerseits natürlich vom Background. Wir haben total viele Juristinnen und Juristinnen. Wir haben ITler, wir haben BWLer, wir haben Wirtschaftsjuristen auch und neben den Volljuristen, wir haben wirklich alles. Ich habe sicherlich auch noch mal ein paar andere Backgrounds vergessen. Das tut mir auf jeden Fall leid, wenn. Aber ja, wir sind, was das angeht, total durchmischt. Und wir sind auch sowohl auf der Konzernebene oder der Konzernleitungsebene vertreten, als auch in den einzelnen Konzernunternehmen. Wir haben zunächst einmal bei uns die zentrale Datenschutz oder Datenschützer. die Governance-Funktion haben. Das können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer erläutern, was das bedeutet.
Ich glaube, das müssen wir auch gleich mal erklären. Also das ist natürlich ein Begriff, der ist irgendwo auch besetzt. Aber was ihr jetzt konkret darunter versteht oder wie ihr das lebt, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Background.
Ja, genau. Lass uns da gleich gerne drauf zurückkommen. Und dann vielleicht nochmal kurz, da sind wir 5 Abteilungen, beziehungsweise 4 Abteilungen. Wir sind einmal die juristischen Berater. Und dann sind wir die IT- oder technischen Berater. Daneben haben wir noch einmal so eine Management- und wirkliche Governance-Abteilung und zuletzt noch eine Abteilung, die nur die, ja nicht Revision, aber die Audits macht bei uns. Und genau das.
Externe oder interne?
Intern, genau. Also wir auditieren uns selber, um wirklich auch sicherzustellen, dass wir vorbildlichen Datenschutz, so nennen wir das immer ganz gerne, gewährleisten können und ja uns dann auch selber einfach mal überprüfen können. Und dann haben wir daneben noch die Dezentrale. Das sind halt die Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Datenschutz in den einzelnen Konzernunternehmen. Also ich glaube, die bekanntesten Konzernunternehmen, die jeder von uns und auch von den Zuhörern schon mal genutzt hat, sind sicherlich DB Fernverkehr, DB Regio. Ihr kennt die Einrichtungen vor Ort in den Bahnhöfen. All die einzelnen Unternehmen haben nochmal eigene DatenschützerInnen und die sind nochmal unterschiedlich groß aufgestellt, je nachdem auch wie groß das Unternehmen selbst nochmal ist. Plus, wie gesagt, das ist sicherlich ein bisschen kompliziert auch erstmal.
Ich kann dir noch voll folgen.
Okay, gut. Wir sind zudem auch noch international aufgestellt, nicht mehr ganz so groß, wie es mal war, durch den Verkauf von DB Schenker letzten Jahres. Allerdings haben wir immer noch knapp 23 weitere Länder besetzt, wo auch nochmal sogenannte Privacy Manager vor Ort sind und sicherstellen, dass auch das lokale Datenschutzrecht Anwendung finden kann und auch eingehalten wird. Und
23 Länder?
Ja, so sind wir ein sehr bunter Haufen mit ja über 150 Mitarbeitenden oder Beschäftigten, nicht im Konzerndatenschutz. Im Konzerndatenschutz sind wir nur 45, aber auch das ist, glaube ich, wirklich nicht der Normalfall. Und deswegen, also wenn ihr euch hier teilweise mit Sachen nicht identifizieren könnt in euren Unternehmen, dann liegt das daran, dass wir einfach das Privileg haben, so groß aufgestellt sein zu können und dem Ganzen so tief nachgehen zu können. Aber das ist uns auch bewusst, dass das auf keinen Fall der Normalfall ist und sein kann.
Ja klar, komme ich aus einem, weiß ich nicht, mittelständischen Unternehmen. Und da sind 100 Mitarbeiter. Ja, da mache ich mir nicht noch Gedanken über diese Unterstrukturen. Also zum einen, weil es vielleicht auch wirklich nicht nötig ist. Wobei, das kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal diskutieren. Kommt ja auch auf den Mittelständler an und was machen die da? Und wenn das Kerngebiet, die Verarbeitung, weiß ich nicht, von besonderen Kategorien personenbezogener Daten sind, weil das das Hauptgeschäftsziel ist, mal vielleicht kann man das dann auch anders sehen, aber tendenziell sind die ja froh, wenn die einen fähigen Datenschutzbeauftragten haben. Und das ist ja auch eine Ressourcenfrage. Und das ist auch in Ordnung, denke ich. Aber auf der anderen Seite, die Fragen, die ihr euch stellt, sind zwar organisatorisch und administrativ andere, aber datenschutzrechtlich müsst ihr das machen, was alle machen müssen.
Das stimmt. Also ich glaube, dadurch, dass wir einfach auch vom Unternehmen oder vom Konzern her so groß sind, ergeben sich natürlich auch einfach viel mehr Themen und dementsprechend brauchen wir auch einfach viel mehr Leute. Aber am Ende machen wir natürlich jetzt, wie du sagst, den Datenschutz, den alle machen, nur halt in größerem Umfang. Und natürlich haben wir vielleicht auch dadurch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen und diese risikobasierten Ansätze und diese, wenn man ja manchmal auch sagt, so 80-20-Lösung wirklich vernünftig auszuarbeiten und noch tiefer irgendwie da reinzugehen. Aber ob das jetzt, wie du sagst, in anderen Unternehmen, die vielleicht einfach kleiner sind, notwendig ist oder ob das vielleicht auch möglich ist, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ja, wir haben das Glück und es ist natürlich auch alles bei uns ein bisschen historisch gewachsen, warum wir so groß sind. Und da wurde dann natürlich auf einen relativ großen Datenskandal seinerzeit noch reagiert und dementsprechend ist man da sicherlich sensibler. Und schade, dass das bei uns passiert ist damals, aber schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, so groß aufgestellt zu sein und wirklich dafür zu sorgen, dass sowohl unsere Beschäftigten als auch unsere Kundinnen und Kunden bestmöglichen Datenschutz genießen können.
Du weißt, du, ich wünsche mir für keinen meiner Kunden ein größeres Datenschutzthema, ob das nun intern ist oder weil ein Vorfall da war oder die Aufsichtsbehörde an der Tür geklopft hat. Selbstverständlich nicht. Aber es gab immer wieder schon Situationen, in denen ich im Nachhinein so ein bisschen insgeheim auch dachte, ah, das hatte schon aber auch jetzt eine Funktion. Und die Konsequenzen, die waren jetzt nicht nur negativ. Das Bewusstsein dafür, das Realisieren eines doch häufig sehr abstrakten Risikos im Datenschutz und aus unternehmerischer Sicht mit 1000 Aspekten, die ich als Unternehmer irgendwie berücksichtigen muss, finde ich auch total nachvollziehbar. Da ist ja nicht nur der Datenschutz, alleine der ganze Strauß der Compliance. Heidewitzka, ne? Also da ist ja einiges. Und die EU kommt ja auch um die Ecke mit immer wieder neuen Themen. Und ich sag mal, das Sanktionsrisiko kommt ja quasi aus allen Ecken geschossen. Und dass man da Prioritäten setzt oder vielleicht denkt, naja, vielleicht trifft uns das ja nicht und keine Ahnung. So ein beliebter Satz jedenfalls noch vor einigen Jahren war ja immer, die anderen machen das doch auch. Ich finde, der ist nicht mehr ganz so stark vertreten, aber man hört es ja durchaus auch noch. Und dann denke ich mir dann, ja. Und wenn dann aber was passiert ist, ob es jetzt nun auch nach außen tritt oder nicht, also wenn es natürlich nach außen getreten ist, ist der Druck natürlich entsprechend größer, keine Frage. Aber auch wenn das nicht so sein sollte, man merkt, das Bewusstsein fürs Thema ist einfach längerfristig geschärft und jedenfalls für eine Zeit muss ich nicht argumentieren, warum die Ressourcen im Datenschutz notwendig sind.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wie du sagst, ich glaube, das wünscht man sich nicht. Auch nee. Gerade wir wünschen uns das natürlich nicht. Also gerade dieser, man sagt ja bei uns im Unternehmen immer so klassischer Freitags ist Datenschutzvorfalltag. Das,
ja, total. Haben wir eine ganze Folge nur darum.
Kann keiner gebrauchen, abseits davon, dass es natürlich kurz vor Feierabend und kurz vorm Wochenende ist. Mhm. Den wünscht man sich nicht und ich wünsche mir auch nicht und das wünsche ich mir auch für andere Unternehmen nicht, dass es erforderlich wird, so einen Vorfall zu haben, um da irgendwie Awareness zu schaffen, sondern wie du sagst, es wird halt immer wichtiger und es kommen immer mehr Regeln und Verordnungen und alles Mögliche und dem muss man irgendwie Herr werden und das schafft dann auch in einem mittelständischen Unternehmen vielleicht nicht immer eine Person alleine und da ist natürlich auch super, dass man zum Beispiel auch auf euch zurückgreifen kann, aber es ist natürlich auch noch schöner, wenn man irgendwie vor Ort ist und die Leute halt kennt und das
absolut.
Merke ich halt bei uns, wenn ich mit den Leuten mich austausche, dann hat man da ja irgendwie eine super Vernetzung und ist dann ja auch viel weniger gehemmt, irgendwie einen Konzerndatenschutz oder auch eine andere Abteilung, einen anderen Stakeholder einzubinden und so dann halt auch wirklich eine Compliance in jeder Hinsicht zu gewährleisten.
Mhm. Ich wollte noch ein, zwei Sachen nachfragen, als du es beschrieben hast. Du hast ja gesagt, ihr habt dann auch noch vor Ort in einigen Konzerngesellschaften eben auch Datenschutz. Ist es bei euch, dann sind das dann Koordinatoren oder haben die einzelnen Gesellschaften dann auch einen eigenen Datenschutzbeauftragten? Die Frage ergibt sich nur, weil ich mich an einen wirklich schönen Vortrag zurückerinnere auf der letzten Datenschutzkonferenz, in denen es auch intensiv darum geht, wie organisiere ich eigentlich meine Koordinatoren, worauf muss ich achten? Und ich glaube, in Unternehmensgruppen oder eben auch Konzernstrukturen wie bei euch, ist es auch echt eine wichtige Frage, auch wofür entscheide ich mich? Habe ich irgendwie einen Konzerndatenschutzbeauftragten für und wieder? Und mal wie so häufig, gibt jetzt nicht nur eine richtige Lösung. Wie habt ihr das denn gemacht?
Also wir haben eine Konzerndatenschutzbeauftragte und noch in, ich meine aktuell, 2 Unternehmen eigene Datenschutzbeauftragte. In allen anderen Unternehmen ist so, dass wir sogenannte Fachkräfte für Datenschutz haben.
Ah ja.
Also wahrscheinlich ähnlich, wie du das jetzt als Koordinator kennst, die aber quasi dann ja von der Konzerndatenschutzbeauftragten direkt beauftragt und bestellt werden, quasi stellvertretend für sie in dem jeweiligen Konzernunternehmen dann vor Ort für die Einhaltung zu sorgen und dementsprechend auch zunächst erstmal für die Ansprechpartner dort ja da zu sein und mit denen dann eine Beratung gewährleisten zu können.
Klar, so ein Point of Contact, jemand, der genau weiß vor Ort, was sind die Themen, wer sind die Ansprechpartner, kann ich total nachvollziehen. Plus vielleicht auch mein erstes Filtern, so muss natürlich eine Konzerndatenschutzbeauftragte nicht alles machen oder man hat so eine Art vielleicht auch Eskalation, wenn es vielleicht doch kritischer ist, dass man vielleicht dann die nächste Ebene dazu holt. So stelle ich mir das jetzt so ein bisschen vor.
Ja, genau. Also ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ich meine, die Fachkräfte und auch deren Mitarbeitende, je nachdem, wie groß dann jeweils das Unternehmen ist, die kennen ja auch einfach ihr Geschäft viel besser als wir das. Muss man sich ja einfach mal ehrlich so eingestehen, dass wir jetzt sicherlich nicht die kleine Busgesellschaft oder die Usedomer Bäderbahn, die dann auf einer Insel ist, die kennen wir nicht und die können wir sicherlich nicht so gut einschätzen wie die Kollegen und Kolleginnen, die das halt machen.
Absolut. Ja, und man darf auch nicht ignorieren, Unternehmenskultur auch im Konzern ist nicht so homogen, wie das manchmal vielleicht aus einer Konzernspitze gedacht wird, ne? Also ich glaube, das macht das ja bestimmt bei euch auch spannend in vielerlei Hinsicht, aber das dann auch zu erkennen und zu sagen, hey, die jeweilige Kultur vor Ort, deren Geschichte, wie ticken die so? Was sind denn so die Pappenheimer? Wer muss immer involviert werden? Ja, machen wir uns nichts vor, ist ja schon so. Ich glaube, das ist sehr klug.
Ja, auf jeden Fall. Und was ja auch nochmal eine Herausforderung ist, wir sind über komplett Deutschland, teilweise ja auch weltweit irgendwie verstreut. Und wenn man sich dann mal in dem einen Unternehmen über den Flur, über den Weg läuft, dann ist es natürlich viel einfacher, da mal sich auszutauschen und mal kurz an die Tür zu klopfen, als jetzt bei der Konzernleitung, weil das klingt ja einfach auch irgendwie ein bisschen vielleicht furchteinflößender, ist jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Also das ist ja ein ganz anderes Hemmnis als mit den Leuten vor Ort. Also ich kann es nur nicht oft genug sagen, aber dieses vor Ort ist, glaube ich, das, was halt den großen Vorteil bietet.
Ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dass man bestimmte Prozesse zentral steuern kann. Würde mich wirklich interessieren, ob es da so Themen in eurem Datenschutzmanagement gibt, bei dem ihr sagt, hey, da machen wir auch Vorgaben, vielleicht nicht im Sinne von Einschränkung, sondern als auch Unterstützung, wie ihr das so lebt und was so eure Ansätze sind. Aber es gibt Dinge, die laufen eben vor Ort. Nicht unbedingt einfach regulatorisch, aber auch das mit Sicherheit. Also gibt ja Konzerne, so wie ihr ja auch, in, du hast ja gesagt, 23 Länder, richtig?
Ja.
Habe ich das richtig? Genau. Da gibt es ja möglicherweise auch Bestimmungen vor Ort, die berücksichtigt werden müssen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, auch innerhalb Europas, dass es zum Beispiel aufgrund von Regelungen im Arbeitsrecht massive Auswirkungen geben kann auf den Datenschutz in Bezug auf Beschäftigtendatenschutz. Wie lange ich etwas aufheben muss zum Beispiel, welche Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, welche Informationen vielleicht auch durch den Arbeitgeber abgefragt werden müssen in dem einen Land und in dem anderen Land, das ist möglicherweise verboten, was auch immer, Vorgaben im Bewerbungsverfahren, also alles Mögliche. Und da muss man nicht mal weit gucken. Alleine das Thema, wie lange darf ich Bewerbungsunterlagen aufbewahren, beziehungsweise wann muss ich die löschen? Da nehme ich Deutschland, weiß ich nicht, Niederlande und Frankreich und komme zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen und Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Und lokales eben Wissen, durchaus auch fachlich, auch juristisches Wissen, ist ja auf jeden Fall auch wichtig und fließt eben in den Datenschutz mit ein. Und das kann man auch nicht immer alles so outsourcen, glaube ich. Und diese Expertise, die es dann lokal gibt, ich finde immer, die sollte man einfach nutzbar machen. Da muss man sich ja das Leben nicht extra schwer machen. Da kann man doch dann die Experten vor Ort lieber fragen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind natürlich auch gerade in Deutschland in einer relativ privilegierten Bubble und haben natürlich ein starkes Rechtssystem, was sicherlich auch an den ein oder anderen Stellen seine Schwierigkeiten hat und seine Lücken hat. Aber trotzdem, wir sind ja auch gerade im Arbeitsrecht, was du gerade angesprochen hast, sehr abgesichert. Und das kann ich dann sicherlich dem Kollegen in irgendeinem Drittstaat erklären, aber der wird das nicht nachvollziehen können und der wird das auch so nicht anwenden können, weil es bei denen einfach ganz andere Regeln und auch vielleicht lockere Ansätze gibt. Aber das ist ja dann auch wichtig, dass mir das aufgezeigt wird und dass man dann vor Ort jemanden hat, der das wirklich lokal anwenden kann. Und das gilt natürlich im Internationalen, aber das gilt auch einfach in den einzelnen Geschäftsfeldern.
Absolut. Und sag mal, wenn ihr, also eure Datenschutzfachkräfte, die ihr da habt, macht ihr da so kleine Konfifien, wenn ihr alle mal zusammenkommt? Oder gibt es, weiß ich nicht, einen wöchentlichen Jurfix? Oder habt ihr Standards, also rein von dem, was die ausbildungsmäßig können müssen? Und gibt es da, weiß ich nicht, länderspezifische Vorgaben? Also ich nutze jetzt voll aus, hier, Aileen aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja, das sind auf jeden Fall viele Fragen, die du da gerade eigentlich aufgemacht hast, aber ich versuche es mal ein bisschen nach und nach zu sortieren. Also grundsätzlich ist es sicherlich schon von Vorteil, wenn man einfach schon ein Wissen im Datenschutz hat und auch Vorerfahrungen hat, um das Ganze managen zu können oder koordinieren zu können. Andererseits muss ich natürlich irgendwo auch ein Verständnis von dem Geschäft oder von diesem Geschäftsfeld mitbringen. Ich muss verstehen, was da wirtschaftlich hintersteckt und auch, wie das Ganze läuft, damit ich auch einfach praxisnahe Empfehlungen und Beratungen aussprechen kann. Wir legen natürlich schon Wert darauf, dass eine Zertifizierung zum Datenschutzbeauftragten oder Vergleichbares da ist und erfüllt wird. Und das ist natürlich auch irgendwo wichtiger, als jetzt den Volljuristen darunter stehen zu haben, aus meiner Sicht. Mhm. Und gerade im Unternehmen ist es ja auch der große Vorteil, dass man auch einfach verschiedene Backgrounds haben kann und Absolut. Das Gleiche machen kann. Und das finde ich auch wirklich sehr gut und sehr positiv erfrischend. Mhm. Ja, wie du sagst, man muss die Leute natürlich irgendwie zusammenbringen und das machen wir in verschiedenen Abständen und in verschiedenen Ansätzen. Also wir haben einerseits das sogenannte Schnittstellenmanagement. Das bedeutet, dass die Abteilung, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, die bei uns so die primäre Governance-Rolle hat im Konzern.
Ach stimmt, da wollten wir auch nochmal drauf zurückkommen und
genau,
das erklären.
Da können wir gleich als
was
nächstes
für ein
dann drauf
smoother
zu.
Übergang.
Genau, also die Abteilung, die macht die sogenannten Schnittstellengespräche. Das heißt, die reden in der Regel einmal im Monat mit den einzelnen Fachkräften für Datenschutz vor Ort, tauschen sich aus, geben natürlich einerseits das mit, was wir vielleicht an neuen Regelungen oder neuen Vorgaben entwickeln, aber hören sich auch an, was vor Ort passiert und tauschen sich dann in ihrer Abteilung nochmal aus, um zu schauen, ob da irgendwo Synergien sind. Also wenn jetzt 5 Geschäftsfelder oder 5 Konzernunternehmen irgendwie was zu einer Videoüberwachung machen müssen, dann ergibt es ja sicherlich Sinn, dass wir uns da alle gemeinsam austauschen und dass wir vom Konzerndatenschutz auch da reingehen und irgendwie Leitlinien machen, dass wir helfen bei der Abstimmung mit einer Bundespolizei, mit einer Aufsichtsbehörde und. Mhm. Das ist das eine, was wir machen.
Schönes Beispiel.
Also das ist mindestens einmal im Monat pro Geschäftsfeld. Zudem haben wir einen Duo-Fix, der alle 2 Monate primär ist, wo alle von diesen Fachkräften für Datenschutz plus unsere Leiter aus der Konzernabteilung oder aus dem Konzerndatenschutz sind und sich auch austauschen. Die Geschäftsfelder stellen sich da teilweise auch so ein bisschen vor, je nachdem, wer gerade den Vorsitz, sag ich mal, hat, dieses Duo-Fixes. Plus, ja, man hat so eine Art Roundtable, wo alle dann ihre aktuellen cool. Themen vorstellen und auch sich dann Synergien bilden. Man schaut, was ist da gerade? Hatte das jemand vielleicht schon mal? Kann man mir da helfen? Und so weiter. Mhm. Und das ist auch noch echt cooler Ansatz von uns, wie ich finde. Wir haben die sogenannte Datenschutzveranstaltung, die ist einmal im Jahr. Und da kommen wirklich alle aus der Datenschutz-Community des ganzen DB-Konzerns, also aller einzelnen Konzernunternehmen zusammen. Und das geht dann 2 Tage lang. Dann sind wir in so einem Tagungshotel und es sind ganz viele verschiedene Vorträge, Workshops, wo wir dann einerseits erzählt bekommen, was so in den Geschäftsfeldern abläuft,
Klar.
vielleicht auch, was wir an neuen Standards entwickeln wollen oder auch einfach gemeinsam erarbeiten, wie wir noch besser zusammenarbeiten können, was sich gewünscht wird und wie wir einfach besser in den Austausch kommen. Und das sind so, würde ich sagen, so die 3 Standardformate, die auf jeden Fall immer da sind. Und ansonsten, ruft man sich halt mal kurz über Teams an oder
Ach, na klar.
tauscht sich so aus.
Ja, logisch. Ja, aber wenn ihr euch auch seht und da Zeit zusammen verbringt, das ist ja auch häufig nochmal die Chance, auch am Rande, auch wenn nicht jetzt gerade, weiß ich nicht, Slot XY vorgesehen ist, einfach auch nochmal zu reden oder in dem einen Beitrag hat man von jemandem gehört und das klingt bekannt und dann kann man sich austauschen und sagen, oh, ich habe so, ist ein bisschen anders, aber was denkst du darüber mit deinen Erfahrungen? Das ist, glaube ich, sehr gut. Wir haben bei uns, bei Intersoft Consulting, wir haben so den Spruch, dass auch wenn nicht jeder Berater bei uns alles selbst schon mal gesehen hat, irgendwer hatte es hundertprozentig schon auf dem Tisch. Und also erstens, ich glaube, das stimmt auch einfach wirklich. Aber zum anderen ist es einfach auch so, dass der Gedanke da so ein kollaborativer, kommunikativer ist, indem man einfach sagt, hey, wir setzen auf den Austausch. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwelche Buzzwords wie Schwarmintelligenz, das brauchen wir überhaupt gar nicht, sondern das bedeutet, Büro nebenan, klopf, klopf. Und gar nicht so diese Fragestellung. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Ich glaube, es gibt bestimmt den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die jetzt denkt so, bin ein Einzelkämpfer, betrieblicher Datenschutzbeauftragter, ich möchte auch nebenan klopfen können. Ich glaube, und das ist ja auch das, was du ganz am Anfang schon gesagt hast, dass ihr durchaus wisst, dass es eine gewisse privilegierte Situation ist. Wobei, privilegiert, ihr habt euch das ja erarbeitet und das sind ja die Prioritäten, die gesetzt werden, weil das eben eine entsprechend hohe Priorität bei euch hat, finde ich. Ich glaube, das darf man hier gar nicht, also privilegiert klingt so wie Zauber, Zauber und das hat euch jemand geschenkt, ne? Also ich meine, wenn Unternehmen, egal ob nun in der Konzernstruktur oder nicht, sich entscheiden, die Ressourcen so verbindlich einzusetzen für Themen im weitesten Sinne für Compliance, dann ist das nicht vom Himmel gefallen, sondern es sind ja bewusste auch unternehmerische Entscheidungen. Spannend, spannend, spannend. Und sag mal, jetzt müssen wir nochmal über diese Compliance-Schnittstelle reden. Weil, oder vielleicht sage ich das jetzt auch falsch, aber dann kannst du mich ja gleich korrigieren, bevor ich es wieder vergesse und mit meiner nächsten Frage um die Ecke komme und wir ganz bei einem anderen Thema vielleicht landen.
Ja, genau. Also Compliance, klar, einerseits schon, aber wir nennen es Governance-Funktion, die wir in der Konzernleitung bei uns sehen. Genau, aber das...
Hast du ja auch nur dreimal gesagt. Siehst du mal, wie ich zuhöre, ne? Läuft.
Ist okay. Beim vierten Mal bleibt es dann jetzt hängen.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht, um das ein bisschen griffiger zu machen, also... Mir ja gerade schon gesagt, wir haben natürlich die Beratung vor Ort und die kennen ihr Geschäftsfeld am besten, aber wir haben natürlich auch einfach Synergien. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Videoüberwachungen bleiben, dann ist es halt so, dass das natürlich in den Zügen ist, an den Bahnhöfen und so weiter. Und dann ist es natürlich total unwirtschaftlich und auch unkonsistent, wenn das jeder einzeln irgendwie macht und wenn man sich da nicht austauscht. Und das sind dann solche Themen, die wir als konzernrelevant einstufen, die dann von uns primär beraten oder mitberaten werden, je nach Umfang und je nach Bedarf auch einfach. Und das sind dann einerseits wirklich so Themen, andererseits auch das Hinweismanagement, also Hinweisgeberschutzgesetz oder interne Ermittlungen, solche ganzen, jetzt hätten wir es Compliance-Themen, die ja irgendwo einfach eine einheitlichen Vorgabe bedürfen. Die werden dann bei uns beraten, entwickelt, je nachdem, was es dann halt gerade ist. Und andererseits sind wir auch dafür zuständig, die Rechtsentwicklung im Auge zu behalten.
Mhm.
Wir können und wollen gar nicht von den einzelnen Datenschützern vor Ort verlangen, dass sie jetzt neben der täglichen Beratung, die wirklich einfach großen Umfang hat, auch noch jedes Urteil von dem hintersten Amtsgericht irgendwie lesen und verfolgen. Und das ist dann viel sinnvoller, dass wir das aufbereiten. Wir haben dann zum Beispiel so regelmäßige Web-Talks, wo wir einfach die neuesten Urteile im Datenschutzrecht vorstellen und dann auch wirklich Handlungsempfehlungen oder auch die Praxisrelevanz herausarbeiten, weil das ist ja das, was eigentlich für uns wichtig ist. Und das Gleiche machen wir auch mit neuen Regelungen im Datenschutzbereich. Also beispielsweise das ganze Thema hier Omnibus und Anpassung der DSGVO, das haben wir natürlich dann auch im Blick und schauen, okay, wenn das jetzt kommt, was würde das für uns bedeuten?
Ja.
Das wird dann entwickelt und das ist natürlich für alle relevant und dann ist es viel sinnvoller, wenn wir das als Governance-Aufgabe im Blick haben und dann verteilen, als wenn das jeder einzeln für sich erarbeiten muss. Und
absolut.
So sind wir natürlich irgendwie auch viel näher daran, dass wir alle einheitlich beraten können und einheitlich die Ziele verfolgen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt zuletzt so ein SharePoint entwickelt, wo wir ein wirkliches Wiki haben, wo die regelmäßigen Beratungsthemen einfach aufgelistet sind, wo man einfach nachlesen kann, wo man auch einen Ansprechpartner von uns findet und sich direkt dann einmal mit diesem Thema bekannt machen kann, ohne vielleicht jetzt 3 Stunden mit Einlesen verbringen muss. Und das Ganze dann kombiniert auch mit Prozessen, die einfach verschriftlicht werden, wo man dann auch nachlesen kann, was muss ich jetzt machen, wann muss ich wen einbinden, weil das ist halt wirklich auch eine Herausforderung hier bei der Größe des Unternehmens oder des Konzerns, dass man wirklich den richtigen Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin findet. Und da fragt man sich natürlich ab und zu mal durch. Aber wenn man dann schon mal weiß, wo man starten muss, dann ist das ja doch sehr hilfreich. Genau. Ansonsten, was natürlich auch noch irgendwie von der Governance betroffen ist, sind Gerichtsverfahren oder auch aufsichtsbehördliche Sachen, weil wir da natürlich einfach auch näher die Konzerndatenschutzbeauftragte einbinden müssen und einbinden wollen natürlich auch.
Klar.
Und auch da natürlich schauen wollen, dass eine Rechtsvertretung irgendwie auch einheitlich gewährleistet wird.
Verstehe ich auch. Spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ging auch ein bisschen in die Richtung, also dann euer Governance-Team oder der Bereich oder Abteilung. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was ich so im Kopf hatte, als ich dachte, es gibt ja Sachen, die für alle irgendwie ein Thema sind. Keine Ahnung. Mehrere werden eine Webseite haben und eine Datenschutzerklärung haben. So, Informationspflichten, denke ich jetzt um. Oder alle haben Mitarbeitende, die müssen auch informiert werden oder auch vielleicht geschult werden. Das sind so noch so ganz so, ich nenne das so mal globale Datenschutzthemen. Dann habe ich vielleicht eine Webseite und da muss vielleicht irgendwie ein Consent Management drauf. Wie gestalten wir das? Vielleicht benutzt nicht jeder sein eigenes Tool, sondern wir haben ein Tool und haben hier Erfahrungen und aber auch schon Wissen, was man eben teilen kann und nutzbar macht. Und das geht so alles so ein bisschen in die Richtung, in die ich auch dachte. Oder ja, gerade so, ich stelle immer wieder fest, Informationspflichten sind voll ein Thema im Konzern. Voll. Also ich meine, es sind überall ein Thema, aber das kann man auch gut übertragen. Also wie informiere ich meine Kunden? Wie mache ich es auf der Webseite? Wie informiere ich meine Beschäftigten? Und das muss auch irgendwie alles laufen. Bietet sich total an, zu gucken, gemeinsame Nenner. Vielleicht gibt es hier oder da die Sonderlocke. Klar, ne, kann es ja immer mal geben, irgendwie besondere Verarbeitungen, die da sind und da nicht sind oder. Aber so eine Art Grundgerüst zu bilden und das dann eben zur Verfügung zu stellen. Oder nicht jeder muss irgendwie sein eigenes Hinweisschild für die Videoüberwachung machen. Keine Ahnung, sowas zum Beispiel. Und was gebe ich Daten und was ist eigentlich bei der Rechtsgrundlage? Und vielleicht auch, wie findet das, ich sag mal, ganz klassische Datenschutzmanagement, also Dokumentations- und Rechenschaftspflichten, ist ja auch das, ich glaube ja, das Thema sowieso, was dem Datenschutz diesen bürokratischen Ruf eingebracht hat, plus Arztpraxen, also die ich persönlich dafür verantwortlich mache, dass die Leute denken, der Bürokratieansatz im Datenschutz ist total crazy. Aber ja, spannend. Und was glaubst du? Also natürlich kann man es wahrscheinlich nicht in ein, zwei Worten, aber wenn du so drauf guckst, bist du jetzt nun auch schon eine ganze Weile in deiner Rolle, beziehungsweise auch eben im Konzern tätig. Was glaubst du, sind denn die Besonderheiten oder besonderen Herausforderungen im Datenschutz, wenn man im Konzern ist?
Ja, ich glaube, einerseits ist es schon schwierig, wirklich jedes Thema einzufangen oder überhaupt davon Kenntnis zu bekommen, weil klar sind wir ein großes Team und klar ist es dann auch eher so, dass man uns vielleicht nicht persönlich kennt, aber zumindest weiß, dass wir existieren. Aber trotzdem kann ich in der Fülle ja gar nicht allem vielleicht immer in dem gleichen Umfang gerecht werden. Und das ist, glaube ich, aber unabhängig davon, ob ich jetzt in einem Konzern bin oder in einem kleinen Unternehmen.
Stimmt.
Aber es ist natürlich schwierig. Du hast es ja vorhin mal einmal gesagt, irgendwer hat immer das eine Spezialwissen. Und das ist natürlich hier auch das Problem, die eine Person mit dem Spezialwissen zu bekommen und zu finden. Und da ist man dann wirklich manchmal so ein bisschen detektivisch unterwegs und muss sich ein bisschen durchfragen. Und man lernt aber nebenbei dann trotzdem auch so Bereiche kennen und Themen. Und gerade bei uns baut man dann so ein ganz komisch nerdiges Bahnwissen teilweise auf, was aber irgendwie total ja cool ist und ist auch total spannend. Und andererseits ist es natürlich so, Deutsche Bahn haben viele Leute sicherlich ihre Vorurteile. Und gerade da ist es natürlich irgendwie wichtig, dass wir im Datenschutz zeigen, dass wir vieles gut machen und viel positiv machen und dass uns auch einfach wichtig ist, dass unsere Kundinnen und Kunden, natürlich auch unsere Beschäftigten, ein gutes Erlebnis haben.
Klar.
Und soweit wir da irgendwie einen Beitrag im Datenschutz drauf zahlen können, dann wollen wir das natürlich auch so machen und wollen da weder irgendwelche Grundrechte einschneiden, noch irgendwie auch bei uns irgendwelche technischen Fortschritte oder Entwicklungsmöglichkeiten behindern. Und gerade sowas ist natürlich in so einem Konzern, auch wie der Deutschen Bahn, finde ich, schon eine Herausforderung. Und man ist sicherlich irgendwo auch mal, Zielscheibe ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist sicherlich natürlich,
man ist mehr im Fokus.
Im Fokus, genau. Und das auch natürlich gegenüber extern sowohl Aufsichtsbehörden als auch Privatpersonen und dem irgendwie gerecht zu werden, ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, da haben wir halt diesen Vorteil, dass wir so viele Leute sind und auch uns gegenseitig da irgendwie unterstützen und austauschen können und da hoffentlich dem Ganzen auch gut gerecht werden.
Das war so ein schönes, du hast gesagt, so sagt ihr das, der Begriff vorbildlicher Datenschutz. Das gefällt mir total gut. Ich glaube, das wird direkt nach dieser Aufnahme in meinen Wortschatz übergenommen. Und ich habe schon direkt mindestens zwei Kunden, bei denen ich das genau so platzieren werde. Ich glaube, da renne ich offene Türen ein. Ich glaube, die Idee ist schön, dass man nicht immer nur von datenschutzkonform oder risikominimierenden. Das sind so Begriffe, die hört man natürlich häufig und die haben auch ihre Berechtigung, also keine Frage. Aber das dem Ganzen so einen Spin zu geben und zu sagen, dass man, also man wird jetzt nicht der Marktführer im Datenschutz, weil euer Produkt ist ja durchaus noch ein bisschen was anderes und nicht Datenschutz. Aber dass man sagt, im Datenschutz haben wir auch eine Vorbildfunktion. Vielleicht ja auch ein bisschen aufgrund eurer Geschichte, aber who cares? Das Ergebnis ist gut. Also von daher finde ich das total spannend. Cool. Vorbildlicher Datenschutz. I like. Aber sag mal, was ich glaube, was natürlich in einem großen Unternehmen und zwar alleine aufgrund der Größe einfach ein total spannendes Thema finde, weil da ächzen ja sogar schon kleinere Unternehmen Thema Betroffenenrechte.
Ja.
Ah, ja. Oh, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen. Deine Augen wurden sofort ganz groß. Also erstmal, ich würde mich dem Thema gerne mal nähern. Also ihr habt natürlich Kunden und Kundinnen auf der einen Seite.
Ja.
Und dann habt ihr bestimmt auch noch durch Webseiten etc. irgendwelche unbekannten Dritten. Aber ihr habt natürlich auch Mitarbeitende. Und natürlich auch viele andere, weiß ich nicht, Gewerke, Lieferanten, Kontraktoren etc. Wenn du dir das so anguckst, so aus deiner Sicht, was ist denn die größte Herausforderung im Bereich Betroffenenrechte?
Ja, ich glaube tatsächlich zunächst erstmal diese Vielzahl an verschiedenen Betroffenen oder möglichen Betroffenen, zunächst überhaupt Informationen bereitzustellen und auch wirklich sicherzustellen, dass das Ganze für jeden verfügbar ist.
Ja.
Natürlich auch adressatengerecht und auch da irgendwie den Wandel oder die Rechtsprechung irgendwie im Blick zu behalten, zu schauen, dass das alles wirklich auch jeweils immer up to date ist. Und ich glaube, wenn man sich jetzt mal so kleinere Unternehmen anguckt, vielleicht da schon überhaupt im Blick zu haben, wo man alles informieren muss, ist schon eine Herausforderung. Und wenn man sich das jetzt in die Dimension von uns übertragen möchte, dann ist es halt eine große Herausforderung, überhaupt zunächst Informationspflichten zu gewährleisten. Dann im nächsten Schritt natürlich klassische Betroffenenrechte, sprich Auskunft, wirklich zielgerichtet zu beantworten. Vielmals, und ich glaube, das kennen viele von den Zuhörern auch, hat man diese standardisierten Auskunftsersuchen.
Ja, klar.
Die vielleicht doch was ganz anderes bezwecken, als da erstmal drin steht. Aber es ist ja dann vielleicht auch nicht immer Aufgabe des Verantwortlichen, irgendwie das auszulegen und zu verstehen, was steht dahinter, sondern ich muss dem Ganzen erstmal gerecht werden. Ich muss das Ganze innerhalb der angemessenen Zeit beantworten. Ich muss die Sachen überhaupt erstmal zusammensuchen. Mhm. Und klar kann man das alles automatisieren. Und gerade im Kundenbereich ist es vielleicht sogar teilweise einfacher, weil man einfach die Ticketsysteme und die Stammdaten dafür hat, aber im Personalbereich und in dem Bereich der einzelnen Konzernunternehmen, die vielleicht nochmal einzelne Systeme und Sonderlösungen haben, das alles irgendwie einzubetten und zu beantworten, ist schon eine Herausforderung. Wir haben da natürlich unsere Standards und unsere Vorgaben, die dann wir wieder mit der Governance erreichen und auch unterstützen und ja, natürlich auch jederzeit da zur Verfügung stehen. Aber das wirklich in jeder Hinsicht, wie du gesagt hast, bei diesen ganzen verschiedenen Betroffenen einzufangen und bestenfalls nicht dann einen immateriellen Schadensersatz oder ähnliches laufen zu lassen. Also das vielleicht ja auch als Überleitung ist ja schon was man immer mehr beobachtet. Gerade so ehemalige Beschäftigte, die dann noch ein Auskunftsersuchen stellen oder vielleicht noch ein bisschen Schadensersatz nebst der Kündigung irgendwie mitnehmen wollen. Das sind natürlich Sachen, die wollen wir minimieren. Und da ist es ja jetzt nicht ein Problem der Bahn oder von uns, sondern ist ja ein immer stetigeres Problem.
Absolut.
Was jetzt nicht falsch verstanden werden soll. Also ich finde es schon wichtig, dass wir die betroffenen Rechte haben und dass man sich dafür einsetzt und dass da eine höhere Awareness bei den Betroffenen da ist. Aber es darf halt irgendwie nicht ausufern und auch kein Unternehmen irgendwie lahmlegen. Und das ist natürlich schön, dass man da viele Leute hat bei uns, die das machen können, aber in Relation zu dem, ich sag mal, Publikum, was wir erreichen, wenn da jetzt jeder irgendwie seine betroffenen Rechte geltend macht, dann liegt das natürlich lahm und das liegt aber uns lahm und das liegt auch jedes kleinere Unternehmen lahm. Also das ist, ich glaube, das sind ähnliche Probleme, nur halt in anderen Dimensionen.
Ja, ich glaube, die qualitative Herausforderung ist eben bei allen gleich, die quantitative dann möglicherweise anders. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Kern. Und ich denke auch, was hast du gerade gesagt, das ist das, was ich immer wieder auch höre, dass in Bezug auf Kunden, ob jetzt B2B, wobei da spielt das einfach eine untergeordnete Rolle, oder B2C, da spielt es eine viel, viel größere Rolle, dass man da aufgrund der Systeme und eingesetzten Systeme an Automatisierungen für bestimmte betroffenen Begehren eben wirklich arbeiten kann und Sachen vorbereiten kann und Exporte erleichtert und Abfragen erleichtert. Wenn es vielleicht noch nicht technisch geht, dann aber zumindest mit einem gesicherten guten Prozess und den entsprechenden Stakeholdern. Das glaube ich auch. Das ist im Bereich, ich sag mal, Lieferanten und Kontraktoren, wobei ich es da kaum bisher erlebt habe. Nicht gar nicht, aber wenig. Aber in Bezug auf Mitarbeitende, und damit meine ich jetzt den Mitarbeitenden wirklich im weitesten Sinne, die Arbeitsrechtler bitte unter euch, legt meine Worte nicht auf die Goldwaage. Ich meine damit wirklich alle, die sich bewerben und alle. So, das ist zum einen deutlich anspruchsvoller, vor allen Dingen gerade wenn die Auskunft gepaart wird mit dem Begehren um Kopie, na dann herzlichen Glückwunsch.
Mhm.
Und schon kannst du mal Automatisierung einfach knicken. Ich weiß auch nicht, wer das wirklich glaubt, dass das geht. Für einzelne Systeme mag das bestimmt gehen, aber aus Konzernsicht mit Sicherheit schon gar nicht für alle Konzerntöchter standardisiert und sogar für globale Systeme häufig nicht. Und Augenmaß ist sowieso wichtig und kannst auch nicht einfach irgendwo auf den Knopf drücken. Möglicherweise sind ja Rechte Dritter auch noch zu berücksichtigen und solche Scherze. So, das ist natürlich nicht einfach. Also da bin ich 100% bei dir und ich glaube, das ist fast für alle, mit denen ich spreche, ob es eigene Kunden sind oder einfach Unternehmer, die ich kenne, überall das Gleiche. Alle kämpfen damit und die allermeisten, also gibt auch so ein paar wenig Datenschutzeinsichtige, die man so hört. Ne? Aber viele sagen, ja, Betroffenenrechte sind auch in der heutigen Zeit wichtig. Aber ich höre das bei dir auch raus, die natürlich auch Möglichkeit, und die kannst du ja gar nicht ausschließen, dass das genutzt wird für ganz andere Dinge. Die ist immer da. Alle sagen es und alle beobachten es. Und am Ende berufen sich alle Beteiligten darauf, mehr oder weniger, dass es keine Einschränkungen gibt der betroffenen Rechte. Also wird es munterfröhlich durchgezogen. Oder wenig, wenig. Also bis ich bei so einem echten, also das ausschließen kann, noch weiter zu beauskunften, weil das eine Grenze überschritten hat, na, dann herzlichen Glückwunsch. Mir fällt da gerade ein. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Folge zum Schweizer Datenschutzrecht mit dem lieben Focco damals. Und der dann erklärt hat, ja, da gibt es so Begriffe wie querulatorische Anfragen sind ausgeschlossen. Ich möchte das auch. Also falls irgendjemand die Folge nicht gehört hat, also ganz große Hörempfehlung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das möchte ich bitte auch. Ich möchte bitte die Querulanten ausschließen. Ein Hoch auf die Schweizer. Ja, aber sowas haben wir einfach alles einfach nicht. So einfach ist es. Und ich weiß, so Thema Schadensersatz treibt dich ja auch regelmäßig um, ne? Also das ist schon ein Thema. Also der Gedanke ist ja auch sehr schnell, mal abgesehen davon, ich glaube, dass einfach die Leute alle viel zu viel amerikanische Gerichtsserien gucken und eine Vorstellung haben vom deutschen Schadensersatz, der einfach fast was Unterhaltsames hat. Aber aus deiner Sicht, so Schadensersatz im Konzernkontext, wo siehst du denn da die größten Einfallstore? Woran muss man da vor allen Dingen denken? Wie kann es einen vielleicht treffen?
Also ich glaube, einerseits ist es tatsächlich, wie du sagst, also die Beliebtheit, vielleicht auch in dem Fall die kritische Beliebtheit, die steigt. Und ich finde schon, also das ist gar nicht mal bei uns so, aber auch wenn man sich, wie du sagst, austauscht, man hört es immer mehr. Es ist eigentlich so das Ding, was ich noch an eine Kündigungsschutzklage hänge, dass ich irgendwie noch sage, okay, ich nehme noch ein bisschen Geld mit und gerne ist der Anspruch dann auch sehr überzogen und steht gar nicht im Verhältnis zu dem, was da, wenn überhaupt, schiefgelaufen sein soll. Also einerseits das, dann, also ich glaube tatsächlich ist es generell einfach im Beschäftigtenkontext wesentlich größer, also sowohl Kündigung als auch, ich finde, das ist irgendwie auch so, das hat dieses AGG-Thema so ein bisschen abgelöst, so im Bewerbungsprozess. Das ist natürlich irgendwie, ich meine, klar, gerade im Beschäftigtenkontext verarbeiten wir natürlich viel mehr Daten und haben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, irgendwas was heißt falsch zu machen, aber es, also wir sind ja alle nur Menschen und ich glaube, wir alle machen mal irgendwas, was nicht hundertprozentig datenschutzrechtlich durchdacht war einfach.
Natürlich.
Also da kann sich ja keiner von freisprechen und da überhaupt kann man nicht der beste Datenschützer, die beste Datenschützerin sein. Aber abseits davon arbeiten wir auch nicht nur mit Datenschützern zusammen, sondern einfach mit allen möglichen Backgrounds. Und da kann alles Mögliche passieren. Und dementsprechend, da ist es ja viel weniger durchreguliert, wenn man das mal so nennen möchte, als im Kundenkontext. Weil da habe ich natürlich so mein Standardangebot, was ich als Unternehmen mache. Und kann dann natürlich da viel mehr das Risiko einschätzen als im Beschäftigtenkontext, wo ich ja einfach mit Menschen arbeite und wo ich einfach viel mehr Einfallstore habe, dass was schief läuft. Und das muss dann aber meiner Meinung nach nicht immer in Schadensersatz münden, weil, wie du es gerade gesagt hast, wir sind halt glücklicherweise nicht in den USA und ich kann nicht immer irgendwie einen Schadensersatz geltend machen und ich kann nicht immer für alles Geld bekommen, was irgendwie mal ist, und auch nicht alles ist überhaupt ja ein Schaden im Sinne des Artikel 82. Das kommt ja auch nochmal dazu. Und
Das nationale, also im Prinzip Schadensrecht, ist ja zu berücksichtigen und dementsprechend, ich meine, das muss ja auch nicht immer nur negativ sein. Also mein liebstes Positivbeispiel, wobei mir während ich spreche einfällt, dass ich nicht mehr weiß, aus welchem Land das war. Ich bin versucht zu sagen, es war eine lettische Entscheidung. Aber liebe Zuhörer, weil es so eine schöne Entscheidung ist, ich packe euch die in die Shownotes und da ist es dann definitiv richtig, also darauf könnt ihr euch verlassen. Und zwar dort war quasi der Schadensersatz eine Entschuldigung, weil die nach nationalem Recht eben nach deren Vorstellung, also man kann das ja nicht einfach eins zu eins dann jetzt auf deutsches Recht übertragen, aber nach nationalem Recht eben das eine Form, ja, des Wiederherstellens des ursprünglichen Status oder Zustandes eben war und eben die Argumentation war, so geht es eben. Und also ich bin auch für Entschuldigungen. Also in die Richtung, finde ich, kann man auch mal denken. Also ich brauche jetzt nicht das Schadensersatzthema wie in den USA. Also das finde ich gruselig an vielen Stellen, aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Aber ja, der Gedanke einer Entschuldigung fand ich sehr sympathisch. Also, aber am Ende kommt es ja aufs nationale Schadensrecht an und die Tradition, die man da hat. Und da ist natürlich erstmal auch aufzuzeigen, was ist eigentlich der Schaden. Absolut. Wobei, das wird sicherlich auch gehen. Aber denkst du, weil du ja auch so ein bisschen so das Thema aufgemacht hast, wir sind alle irgendwo fehlbar und natürlich passieren überall und jedem können Fehler passieren. Das Erste, was ich immer den Leuten in der Datenschutzschulung erzähle, ist, dass auch mir ein Datenschutzvorfall passieren könnte. Selbstverständlich. Warum nicht? Ich bin auch nur Mensch, natürlich. Und ich weiß genau, wie es geht. Und trotzdem, möglicherweise auch deswegen, weil es vielleicht auch gar nicht um Schuld oder Absicht und Ähnliches gehen kann. Und das finde ich einfach ganz spannend. Denkst du eher so aus der Richtung, ist das Schadensersatzrisiko höher? Also so im Sinne von, man hat irgendwie einen Datenschutzvorfall und die Leute erleben dadurch einen Schaden? Oder glaubst du wirklich eher so, dass Verarbeitungen als nicht rechtmäßig angesehen werden oder vermeintlich zu spät auf eine Auskunft reagiert wurde? Hast du da so eine persönliche Hitliste?
Ich würde fast sagen, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann, sondern dass es drauf ankommt.
Ha, da ist es. Aha, die Juristenantwort.
Endlich.
Endlich.
Ich glaube, es kommt tatsächlich einerseits darauf an, wer dahinter steckt, also wer der Betroffene oder die Betroffene ist und vielleicht auch, wen die Person nochmal um sich hat. Also wenn ich jetzt jemand bin, der, klar, wenn er querulatorisch ist, dann findet er was, was er ankreiden möchte und was er geltend machen
natürlich,
möchte.
Natürlich.
Das, ich glaube, darüber jetzt zu reden, das würde nochmal den Rahmen sprengen, aber das ist auch ein Herzensthema von mir. Aber abseits davon, wenn ich jetzt vielleicht die eine Klägerkanzlei habe, die sowieso an jedes Schreiben standardmäßig was hängt, dann ist es total egal, was dahinter steckt. Ob es eine Verarbeitung ist oder ob es ein Mensch ist, der irgendwas falsch in Anführungszeichen gemacht hat, das ist total egal. Andererseits, wenn jetzt wirklich was eklatant falsch ist, dann finde ich es auch wichtig, dass das eingestanden wird und dass dafür dann, sei es eine Entschuldigung oder auch dann ein Schadensersatz gezahlt wird. Wenn mich das beeinträchtigt, dann muss ich da auch für einstehen können. Das ist dann, finde ich, weder in die eine oder die andere Richtung einordbar, weil es können technisch Fehler unterlaufen, es können menschlich Fehler unterlaufen. Egal wie gut ich schule, kann das passieren. Und
absolut.
Wie du ja gesagt hast, das kann jedem von uns passieren. Und ich glaube, gerade im Privaten erzählen wir dann auch vielleicht mal Bekannten irgendwas, was man so auch nicht hätte weiter erzählen dürfen. Und das kann man dann sicherlich auch schon irgendwie als Nicht-Einhaltung des Datenschutzes, wenn man den überhaupt als anwendbar sehen würde, irgendwie konnotieren. Aber passieren kann halt alles. Und ich glaube, je mehr Awareness da ist, desto mehr kuriose Fälle werden wir aber auch irgendwann bekommen für Sachen, die wir uns jetzt gar nicht mal ausdenken würden. Also ich habe zuletzt mal irgendwas von der Aufsichtsbehörde gelesen, wo ein Polizist Frauen kontrolliert hat und die dann in so einer persönlichen Hotlist arrangiert hat. Das sind ja Sachen, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Aber
das ist an mir vorbeigegangen.
Kann halt alles passieren. Also da werden wir, glaube ich, alle noch sehr erstaunt sein, was passiert und möglich ist, sowohl technisch als auch in den Köpfen der Leute.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an einen größeren Fall mit mehreren Betroffenen eines bekannten Essenslieferanten, deren Lieferanten auch fanden, dass die Nummer, die sie dann ja übermittelt bekommen, für die Lieferung auch für andere Zwecke nutzen können, wenn sie dann denjenigen oder diejenige besonders attraktiv fanden, die dann das Essen entgegennahm. So, das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte. Wow. Ja, aber Menschen sind einfach kreativ und ich glaube, du hast völlig recht. Man kann sich nicht immer ausmalen, worauf die einzelnen Leute so alles kommen. Von dem Naughty Cop habe ich aber auch noch nicht gehört. scharfe Geschichte. Ja, schön. Ja, du hast schon recht. Man kann sich nicht alles ausmalen. Nee, ich glaube, man muss einfach dranbleiben. Aline, wenn die Zuhörer jetzt einfach, also du hast erstmal danke für die tollen Einblicke. Ich glaube, an vielen Punkten können die Leute sich einfach wiederfinden oder spannend einfach mal, wow, okay, so kann man das auch machen und das sind auch so die Möglichkeiten. Ich glaube, da war jetzt ganz, ganz viel Neues, vielleicht auch ein bisschen Inspirierendes dabei, wie man das so alles angehen könnte. Wenn die Leute jetzt neugierig auf dich geworden sind, was du so tust, wie kann man dich finden? Was findest du schön? Was ist erfolgsversprechend für die Zuhörerinnen und Zuhörer? All the things. Erzähl mal.
Ja, also ihr findet mich auf jeden Fall bei LinkedIn. Da bin ich auch mäßig aktiv. Allerdings auch da, Laura, du hast es ja gerade schon ein paar Mal angesprochen, manchmal ist man ja auch froh einfach über einen Austausch. Und wenn ihr euch da austauschen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und ich finde es auch immer spannend, das auch aus anderen Perspektiven zu hören und da einfach mal auch Einblicke in andere Unternehmen oder auch alle anderen Bereiche zu bekommen. Also genau, schreibt mir gerne bei LinkedIn. Da bin ich jederzeit für einen Austausch bereit. Und ansonsten, ja, Laura, du hast ja gesagt, auf den Beschäftigten-Datenschutztagen haben wir uns letztes Jahr kennengelernt.
So ist es.
Da bin ich sicherlich dieses Jahr auch wieder vertreten. Auch da freue ich mich über Austausch.
Absolut. Also ich wollte gerade sagen, also wäre das persönlich, so eine Tagung ist auch immer eine gute Gelegenheit. Ich saß einfach neben dir und so einfach kann das gehen. Und schon warst du in meinen Podcast-Fängen, siehst du mal. Also Vorsicht also bei der Platzwahl, ne? Also ein bisschen,
genau, also passt auf, dass Laura sich nicht neben euch setzt. Nein.
Ja, so schnell kann es gehen.
Da nochmal, Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Also auch da der Appell, falls ihr aus euren Unternehmen berichten wollt, kommt gerne zu Laura.
Ja, genau, kommt gerne in unseren Dr. Datenschutz-Podcast. Es ist schön und luschig und gemütlich. Auf jeden Fall. Ansonsten, wie immer, freuen wir uns natürlich auf eure Anregungen und natürlich eure Kritik. Kommentiert dafür gerne im Podcast. Ja, oder gebt auch gerne eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify ab. Und wir freuen uns über alle Empfehlungen und weitere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns auch über jeden einzelnen Abonnenten und Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung und es bleibt wirklich sehr, sehr spannend. Ich weiß, ich sage das immer und ihr vergebt mir das ja hoffentlich, aber ich freue mich jetzt auch schon ganz, ganz doll auf unseren super spannenden Gast im Februar. Ihr findet mich natürlich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir dort gern, um auch kein Update für den Podcast zu verpassen. Oder wenn ich Aline irgendwo wieder entdecke, dann posten wir vielleicht ein schönes Foto, wer weiß. Und ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast aber von Ole Wohlers. Für mehr Informationen zum Datenschutz schaut euch unseren Blog gerne unter www.dr-datenschutz.de an. Zudem findet ihr uns auch bei Blue Sky und Mastodon. Und an der Stelle also nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön, Aline, dass du unser Gast warst. Das war unglaublich viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und alles, alles Gute und vielleicht auf bald. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.